Was für Männer begegnen uns an einem Tag? Zu Hause, im Internet, beim Fußballspiel und auf einer Männermesse. Wir treffen auf solche, die sich mit Cinderella vergleichen, und andere, die sich prügeln. Untertypen. Ein Beitrag von Ronja Beck und Daniel Faulhaber, vorgelesen von einer synthetischen Stimme. Es gibt viel zu lesen über Männer in diesen Tagen. Vieles davon ist schlecht. Mit Donald Trump und Jeffrey Epstein dominieren seit Jahren zwei besonders schwierige Beispiele die Weltpresse. Und dann fand in Zürich auch noch eine Männermesse statt. Der Event brachte Reporterin Ronja Beck von der Republik und Reporter Daniel Faulhaber vom Beobachter auf eine Idee. Einen Tag lang die Männer und ihre Begleiterscheinungen zu beobachten, die ihnen von morgens bis abends begegnen. In sich hineinzulauschen, was die Herren mit ihnen anstellen, und alles unabhängig vom anderen in zwei Protokollen festzuhalten, die später zu einem Text vereint würden. Es war ein Experiment, das nie auf Vollständigkeit beruhen sollte, dafür aber auf Hoffnung. Darauf, dass es sich lohnt, die kleinen Rollenspiele im Blick zu behalten. Bei den Männern wie bei einem selbst. 7 Uhr. Aufrichten. Ronja Beck. Ich liege im Bett und möchte seriös sein und zügig aufstehen. Aber wem etwas vormachen? Nach einer spontanen Rückkehr ins Traumland öffne ich TikTok und sehe sogleich einen Typen. Leider ist es einer dieser Crimefluencer, also ein Streamer mit Strafvollzugserfahrung. Er spricht live in sein Handy, während ihn seine Freundin zum Laden chauffiert, um Fleisch zu kaufen. Einen Job hat er keinen. Er muss eh bald für Jahre zurück ins Gefängnis. Bis dahin kommandiert er vor Publikum seine Freundin rum wie einen schlecht erzogenen Hund. Deine Frau braucht einen richtigen Mann, schreibt ein Zuschauer des Streams in die Kommentare. Besser keinen Mann, denke ich. Du bist ein verfickter Schwanzlutscher, antwortet der Crimefluencer. Ich wische das Fenster weg. Ein brutaler Start. Aber so früh gebe ich nicht auf. Mit offenen Augen liege ich da und träume, dass sich nicht so viele Männer von Trump, Tate, Pelico, Epstein, Lindemann und diesem Streamer leiten lassen, wie ich fürchte. Ich muss mich aufrichten.
Daniel. Faulhaber. Ich träume in dieser Nacht, wie so oft, von einem Wald. Es ist mal wieder bedrohlich, mein Fuß steckt in einer Liane fest, aber dann wache ich auf und sehe wie jeden Morgen denselben eingetopften Papyrus in der Zimmerecke. Grüne, dünne Pinsel. Harmlos sehen sie aus, aber heute ist nichts mehr harmlos, sondern alles ist Kontext und pars pro toto. Und darum sagt auch diese Pflanze etwas über mich und Männer im Allgemeinen. So suggeriert es wenigstens ein Blumenhändler, der Männerpflanzen verkauft und damit Pflanzen meint, die wenig Wasser brauchen und die man auch mal vergessen kann, ohne dass sie gleich sterben. Papyri sind pflegeleicht. Habe ich Männerpflanzen im Zimmer? Daran muss ich denken, als ich in meine Klamotten steige. Und ich denke an eine Männermesse in Zürich, die heute stattfindet und damit wirbt, alles zu bieten, was das Männerherz begehrt. Mein Männerherz begehrt jetzt etwas zu essen und einen Kaffee.
Beck. Ich liege schon wieder. Während ich mich mit dem Laptop auf dem Schoß auf dem Sofa fläze und arbeite, steht mein Freund in der Küche und erledigt den Abwasch. Ich habe ihn zuvor darauf angesprochen, dass in der Küche seit 2 Tagen ein Chaos herrscht und ich die vergangenen 2 Abende nicht zu Hause war und mich diese Korrelation stört. Für eine Frau ist krustiges Geschirr nicht nur krustiges Geschirr. Es weckt den Verdacht, dass die Ungleichheit zwischen Mann und Frau in Sachen erledigter Hausarbeit auch das eigene daheim erfasst hat. Dass es nicht nur eine kleine Nachlässigkeit des Partners ist, wie sie jedem passiert, sondern der Ausdruck eines Systems, in dem die Frauen überproportional etwas Existenzielles verlieren. Ihre frei verfügbare Lebenszeit. So denke und liege ich also, als mir auffällt, dass sich die Wohnung in ihrer Gesamtheit dem totalen Chaos nähert. Während ich auf mein Zeug blicke, das in jeder Ecke wuchert, Wäsche, Wolle, Weihnachtskugeln, finde ich mich in einer der großen Fragen einer jeden aufgeklärten Frau wieder. Wann versucht man, sich bewusst feministisch zu verhalten und wann ist man einfach ein unfairer, ignoranter Troll? 9 Uhr, Körperfett regulieren.
Faulhaber. Wie kommt man so rein in einen Tag als Mann? Ich, cis-hetero, single-income, no kids, bin zunächst via Nutri-Score mit Geschlechtsidentität konfrontiert. Ich esse neuerdings Müsli, weil das den Körperfettanteil optimaler reguliert als Weißbrot, habe ich gelesen, und mein Körperbild ist mir wichtiger, seit ich mich darum kümmern muss. Ein bisschen geraffelter Apfel. Eine Prise Ingwer. Haferflocken. Wie vielen meiner männlichen Freunde Mitte 30 sitzt mir ein körperlicher Instandhaltungsimperativ im Nacken. Ich fahre Rennrad und gehe ins Gym und sage, dass mir das einfach gut tut. Ja, dass ich die Quälerei freiwillig auf mich nehme. Gleichzeitig ist der athletische Männerkörper wieder zur Projektionsfläche einer politischen Idee geworden, die Leistung und Härte einfordert. Ist das also wirklich Healthcare, was ich da tue, denke ich, oder Teil einer kollektiven Selbstoptimierung als Mann? Die Disziplinierung der Körper ist Tatsache und der Fitness-Hype passt zum Zeitgeist wie die Faust aufs Auge.
Beck, Zeit fürs Powerlifting. Ich arbeite Teilzeit. Ich düble mir die AirPods rein und hebe meine Kurzhanteln vom delligen Parkett. Geschminkte südkoreanische Männer singen in meine Ohren, wie gerne sie meine Hündchen wären, während mir der Schweiß vom Kinn rinnt. Einer der Gruppe rappt, ich übersetze, fühlt sich an wie Cinderella, ich verwandle mich. Warum vergleicht er sich mit einer Prinzessin? Warum nicht mit einem Superhelden? Fast revolutionär, diese mauen Lyrics in der heutigen Zeit, wo so viel im Zusammenhang mit Männern in den Rückwärtsgang zu drehen scheint, dass ich sie manchmal, wenn ich ihnen auf der Straße begegne, am liebsten am Kragen packen und rufen würde, bist du Abtreibungsgegner, Alpha-Male, Täter? In der Hoffnung liegt die Kraft. In der Wut aber auch. Und so strecke ich in einer Military Press die Hanteln gen Himmel, über mir das Gewicht der Männerwelt.
Faulhaber. Mann sein im Homeoffice. Ich recherchiere und lese Reportagen über Männermessen. Dabei stolpere ich über die Bemerkung eines Autors, dass es Männer als Kollektiv besonders dann in die Medien schaffen, wenn sie zu dumm, zu gewalttätig oder zu laut sind. Ein anderer Typ Mann hat es in den vergangenen Monaten als performative Male in die öffentliche Debatte geschafft. Damit sind Männer gemeint, die, ich gehöre dazu, offensiv selbstkritisch mit der eigenen Rolle hantieren und das zum Beispiel dadurch zur Schau tragen, dass sie weiche Polunder tragen, dass sie gendern, dass sie feministische Bücher lesen und damit für eine sanfte Männlichkeit stehen, um gleichzeitig den eigenen Status zu steigern. Seit diese neue Kulturkritik durch die Debatte geistert, denke ich zweimal nach, bevor ich etwas zu sogenannten Gleichstellungsfragen sage. Aber die Verrenkung, die mir dadurch entsteht, ist leider genauso peinlich. Etwas posten, aber dazu schreiben, dass es performativ wirken kann und man sich dessen bewusst ist. Nichts sagen und sich der Kritik aussetzen, dass Männer bei einschlägigen Themen oft den Mund halten. Was die Kritik am performative Male nicht verändert hat. Als Mann kriegt man für jeden selbstkritischen Mucks ordentlich Applaus.
12 Uhr, bereit machen. Beck. In der Dusche greife ich zwischen schwarzen 5-in-1 Flaschen hindurch nach meinem lilafarbenen Relax-Duschmittel mit Blümchen drauf. Wer ist eigentlich schuld daran, dass das hierzulande dominierende Männlichkeitsideal und alles, was damit zusammenhängt, so lahme ist? Wo bleiben Lipgloss und Rüschenblusen? Wo stecken die Gefühle jenseits von Wut? Wo bleibt die Chance, ein Hund zu sein, aber ein braver Hund? Ich ziehe mich an und breche auf. Auf dem Weg zur Tür stapfe ich an Fotos der kleinen Söhne von Freunden und Familie vorbei. Mit ihren Äuglein blicken sie mir nach. Nicht alles ist verloren, Jungs. Bis später, macht's besser.
Faulhaber. Ich ziehe jetzt meine Lieblingsjacke an und verlasse das Haus. Mit dem Velo geht's zum Bahnhof, einmal quer durch die Stadt auf dem Weg zur Men's World. Der Event verkauft sich als Lifestyle-Event für Marken, Macher und Besucher mit Fokus auf Shopping, Networking und Genuss. Ich liebe Messen. Es sind fantastische Bühnen für Lebensentwürfe im Spätkapitalismus. Und heute bin ich besonders gespannt. Wie werde ich als Kunde und Produkt dieses Ökosystems bedient? Unterwegs begegne ich Männern, die rauchen, Männern, die es eilig haben, Männern, die im Weg stehen und welchen, die zuvorkommend ausweichen. Im Viererabteil des Intercities sitzt ein Mann mit Krawatte und braunen Lederschuhen, der rasselnd die Nase hochzieht wie eine Lokomotive im Frühstadium der industriellen Revolution. Eine Journalistin beim Tagesanzeiger hat dafür den hübschen Begriff vom akustischen Manspreading erfunden. Sehr passend, denke ich, während der Ärmel meiner eigenen gepufften Bomberjacke in die Hälfte des freien Sitzplatzes neben mir hineinragt. Apropos raumgreifend.
13 Uhr, Reisen. Beck. Ich sitze im Tram zu meinem Arbeitstermin. Männermesse. Die Kerle hier starren alle still aufs Handy. Langweilig. Wo bleibt der Typ, der neulich im Bus ein Trottinett durch den Gang schleuderte? Ich schaue aus dem Fenster und sehe auf dem Trottoir einen Mann mit einer pinken Handtasche. Sie gehört sicher dem Mädchen, das hinter ihm läuft, denke ich. Halt! Wer sagt das? Vielleicht ist es auch seine Tasche, die er gerne mag und die ich, gefangen in männlichen Gender-Stereotypen, ihm abspreche. Und das auf dem Weg an einen Ort, wo ich ein Nest der Klischees vermute und über die ich bestimmt lachen würde, wie zurückgeblieben. Ganz im Gegensatz zu mir, der kleinen Miss Fortschritt.
Faulhaber. An diesem Donnerstag im Januar ist der Zug beinahe leer. Es gibt ja viele Erzählungen von Frauen, die in einem vermeintlich leeren Bus- oder Zugabteil sitzen, und dann sitzt der einzige Passagier, männlich, ausgerechnet daneben. Die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens denke ich selten darüber nach, wo ich mich hinsetze oder wie ich mich bewege. In der Regel bin ich einfach ein Körper auf dem Weg zum Bahnhof oder ein Körper im Gym oder ein Körper im Zug. Mann sein als große, federleichte Normalität. Vorausgesetzt, man steckt in einem Männerkörper, der den Normkorridor links oder rechts nicht verlässt. Ankunft in Oerlikon. Ein paar Minuten nach mir ist auch Ronja da.
15 Uhr, provozieren. Beck. Ich steige aus dem Tram. Daniel steht am Bahnhof und hat wieder diese Jacke an, die ihm riesige Luftbizepse verleiht. Hast du extra angezogen? Sage ich. Er kichert. Wir laufen zur Halle 550. Am Eingang stehen Männer in Jacketts und Schwatzen. Und wer schaut jetzt auf die Kurse im SMI? Ich spüre, wie der Zynismus in mir aufkocht und welche Leserkommentare er provozieren wird, wenn ich ihn niederschreibe. Nicht alle Männer. Nicht meine Republik. Doch ich verschanze mich nur hinter meinen Frotzeleien. In Wahrheit fürchte ich im Angesicht der Männerwelt, von ihr enttäuscht zu werden. Also besser vom Schlimmsten ausgehen und Sprüche klopfen, das macht die Stürze weicher. Macht es das eigene Leben generell besser? Eher nicht. Doch möglicherweise bewahrt es einen davor, dem Falschen zu vertrauen und macht das Leben damit sicherer. Und das ist schon viel für eine Frau. 16 Uhr. Entdecken.
Faulhaber. Ich dachte, die Man's World wird ein einziger schwarz lackierter Muscle Park für Middle-Ager. Aber dann stehen zwei dünne E-Bikes vor dem Eingang und der erste Stand in der Halle wirbt mit großen, weichen, weißen Wolken für Dampfzigaretten. Wir fragen den Verkäufer, ob denn Männer ein vielversprechendes Zielpublikum sind für Dampf mit Geschmacksrichtung Doppelapfel? Der Mann schaut uns tief in die Augen und sagt lange, verwirrende Sätze über neue Märkte und altmodische Vorurteile und schlägt vor, dass wir in der Smokers Lounge gemeinsam eine durchziehen. Aber wir sind ja erst gerade angekommen. Wir gehen rein.
Beck. Neugierig betreten wir die Welt von dem, den sie Mann nennen. Hosenträger schnappen uns entgegen wie Schlangenzungen. Die Halle ist überraschend gut gelüftet. Nur manchmal, während wir wie Hobbits in Mordor wimmernd, aber willig an den Ständen vorbeitapsen, strömt mir eine Bö Creed Aventus in die Körperöffnungen und ich beschließe, fortan besser den Mund zu halten. Der Verkäufer eines Telekom-Unternehmens bespringt uns von der Seite wie ein Katzenjunges, das die Krallen noch nicht einziehen kann. Und ich entscheide rein aus Überlebensinstinkt, bei meinem unverschämt teuren Handy-Abo zu bleiben. Immer noch besser, als maskuline Aufdringlichkeit zu belohnen. Wir passieren Stände mit Shishas und scharfen Soßen und irgendwann steht uns ein Boxring im Weg. Am Casino-Stand drängen sich viele Leute um einen Roulette-Tisch. Ein guter Ort, um zu hoffen und zu verzagen. Die Szene macht mich traurig. Schau, es geht auch um Self-Care, sagt Daniel und zeigt auf eine Bude mit Zahnbürsten.
Faulhaber. Viele Produktnamen klingen, als wurden sie im Schwitzkasten erdacht. Crafted by Nature. Powered for you. Gebaut für Macher. Der Hersteller einer Bartreinigungspaste heißt Bullfrog. Haarpflege. Messer, Gin, Golfschläger, Siegelringe, Rasierpinsel. Und egal an welchem Stand. Da sind Autos in Form von Rennsimulatoren und ausgewachsene Exemplare mit glitzernder Karosserie. Irgendwo steht noch ein Helikopter herum. Der Individualverkehr dient offenbar auch 2026 als Teilchenbeschleuniger für das Versprechen auf männliche Selbstverwirklichung. Ich will mich über diese stereotyp kodierten Happenings natürlich gerne lustig machen, aber mir scheint mit Blick auf die Stände, dass eine gewisse Lächerlichkeit in den Verkaufsstrategien eingepreist ist. Das kann man an den teilweise grotesk überzeichneten Mannsbildern ablesen, die auf Etiketten und Fotokollagen abgebildet sind. Wer sieht denn so aus? Ronja zeigt mit dem Finger auf Männer mit Hüten, die hier zwischen den Ständen umhergehen.
Beck. Ich blicke durch die Menge, in der Männer die Regel und Frauen die Ausnahme sind, und kriege Flashbacks von lang vergangenen Clubnächten. Was mich verwundert, sind die Schiebermützen. Ich sehe so viele, in Kombination mit engem Veston, ledernen Schnürschuhen und triumphierendem Lächeln. Die Männer sehen aus wie Peaky Blinders, wie die bewaffneten Gangster, die vor über 100 Jahren in den Slums von Birmingham wüteten und in den vergangenen Jahren in einer immens erfolgreichen Serie um die Welt gingen. Was hat es zu bedeuten, wenn sich Männer so anziehen? Wann ist es noch lustig, wenn wir uns überholten Fantasien von Mann und Frau hingeben, und ab wann gefährlich? Allein die Tatsache, dass ein Mann einen Ort besucht, an dem großteils ein klassisch konservatives Bild davon herrscht, was Männer toll finden, lässt sich als problematisches Statement werten. Gleichzeitig, wenn das schon grenzwertig anmutet, was machen wir dann mit all den Dudes im Internet? Dort, wo in geschlossenen Channels Hass auf andere Männer und vor allem auf Frauen gepflanzt wird, wo er gedeiht und wuchert und aus dem Netz heraus in die eigene Stube blutet? Als ein Peaky Blinder am Stand eines Baumarkts eine Schraube in ein Holzstück eindrehen will und sich verklemmt, schnurrt ein Passant in prächtigem Karohemd aus der Mundecke. Dochash yonitsueluege. Manchmal braucht es nicht mehr als einen Akkubohrer, um den Mythos Mann zu töten. Ein paar Meter vor mir steht eine offengelassene Kloschüssel, wie das so passiert unter Typen. Als ich beim dritten Versuch einen Golfball darin versenke, kann es der freundliche Kerl, der mich instruierte, kaum fassen. Ich gewinne Bier. 18 Uhr, Händchen halten.
Faulhaber. Was weit und breit nicht zu sehen ist, sind die Angebote für die, Dings, mentale Gesundheit. Passt wohl nicht so gut ins Konzept, obwohl ein bisschen Vielfalt im Angebot fein wäre. Hier, auf dieser Messe, stehen wir am Ende vor denselben 5 Accessoires, die, symbolisch gesprochen, Männer zu Variationen eines ähnlichen Prototyps zusammenbauen. Sind sie so die Männer? Weil wenn ich mich so umsehe, dann sind da schlaksige Teenager in fleckigen Hoodies, schwule Pärchen, die Händchen halten, und Bodybuilder mit Ringen an jedem Finger. Drahtige Langweiler im Hemd sind da, aber auch fantastisch herausgeputzte Pfauen. Die Klientel ist nicht so uniform wie das Angebot. Ronja hat Bier gewonnen. Ich muss meins bezahlen. Wir sitzen noch ein bisschen auf zwei kleinen Hockern in der Nähe eines Ferraris, bei dem plötzlich die Alarmanlage ertönt. Zwei junge Männer weichen erschrocken zurück. Für mich wird's dann langsam Zeit zu gehen. Mein Testosterongipfel steht erst noch bevor. Ich bin noch zum Fußball verabredet. FCB gegen Viktoria Pilsen. Es geht um den Verbleib in der Europa League.
20 Uhr, Platz machen. Beck. Am Ausgang reihen wir uns fein in die Schlange vor der Garderobe ein, während andere von der Seite reingrätschen. Dominanz ist bei uns offenbar keine hängen geblieben. Als am Hauptbahnhof das Tram hält, drängen sich die Leute an mir vorbei in den Wagen, als wäre es 5 vor Armageddon. Aber das ist es eigentlich auch. Ein Mann erscheint, stoppt vor der Tür und öffnet seine Arme. Sekunden vergehen, bis ich begreife, er macht mir Platz. Ich husche vorbei wie ein Mäuschen am Kater.
Faulhaber. Das Spiel beginnt zäh. Der FC Basel kassiert kurz vor der Halbzeit ein Tor. In der Pause stehen wir in der Galerie und sehen, wie vor uns zwei Männer von einer Gruppe Heimfans aus dem Block geprügelt werden. Unklar, was vorgefallen ist, aber dieser Gewaltausbruch ist so plötzlich wie heftig. Wir stehen da und rauchen, wie die anderen Gäste auch dastehen, als wäre hier gar nichts zu sehen. Schwer zu sagen, ob die Gewalt im Stadion normalisiert ist oder ob sie uns einfach paralysiert, wenn sie vor unseren Augen stattfindet. Mir macht sie Angst. Aber ich bin hier eben auch Teil einer schreienden, tosenden, sich betrinkenden Masse und damit der Nährboden für diese Gewalt. Da hilft alles Erschrockensein nichts.
23 Uhr, Heimkehr. Beck. Als ich zu Hause bin und mich wieder aufs Sofa lege, merke ich, wie müde ich bin. Und ich frage mich, was diese Müdigkeit mit den Männern zu tun hat. Ich denke an ein Zitat der Feministin Andrea Dworkin. Für sie lehnten viele Frauen den Feminismus ab, weil es eine Qual ist, sich der brutalen Frauenfeindlichkeit vollends bewusst zu sein, die Kultur, Gesellschaft und alle persönlichen Beziehungen durchdringt. Es stimmt. Früher konnte ich in reinen Männerrunden problemlos die Stellung halten. Heute sage ich schon im Vorfeld lieber ab. Ich glaube, indem ich mich vor ermüdenden Situationen schütze, ist mein Leben selbstbestimmter geworden. Aber manchmal denke ich, schade eigentlich.
Faulhaber. Das Fußballspiel geht mit 0:1 verloren. Und ich stehe danach noch melancholisch auf der Plattform hinter dem Stadion unter tausenden anderen Männern und Frauen. Mich interessiert, wie Ihr Tag war, aber es ist schon zu spät, um Fragen zu stellen. Ich umarme den Kollegen zum Abschied. Dann fahre ich nach Hause.
Beck. Mein Freund will sich zu mir aufs Sofa legen. Damit beide Platz haben, müssen wir mühselig unsere Gliedmaßen ineinander verknoten. Immer wieder haben wir darüber gesprochen, uns eine größere Couch zu kaufen. Und den Gedanken rasch verworfen. Wieso denn? Ist doch schön so.